Ja, hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, du hast heute eingeladen den Fritz Stuchlik, weil wir letztens ja auch schon sehr oft Schiedsrichterdiskussionen gehabt haben. Sind zwar erst bei der dritten Runde, aber gerade die zweite Runde war sehr extrem fordernd für die Schiedsrichter. Und dann haben wir uns gedacht, einen zertifizierten VAR-Experten von der UEFA zu haben. Die Chance nutzen wir und du bist nicht zum ersten Mal am Stammtisch. Servus Fritz.
Hallo, grüß euch.
Es gibt Redebedarf, weil egal wo man schaut, in den Foren oder wenn man sich die VAR-Österreich-Seiten anschaut. Also die Schiedsrichter sind im Gespräch, noch mehr ist aber der VAR im Gespräch. Wo hakt es momentan?
Naja, es wäre unfair, jetzt exakte Analyse abzugeben, weil natürlich, ich bin weder in der österreichischen VAR-Zentrale, noch kenne ich die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern und den VARs. Aber eines muss man sagen, es zeigt sich in vielen Ländern, wenn der VAR zu oft eingreift, gibt es auf einmal Diskussion. Das heißt, der VAR ist eigentlich vom Protokoll ja nicht ein zweiter Schiedsrichter, der beurteilt, ob die bessere Entscheidung zu treffen wäre, sondern der muss schauen, wie ist die Entscheidung am Spielfeld. Das teilt ihm auch der Schiedsrichter mit, warum hat er so entschieden. Und dann in weiterer Folge sucht er aufgrund des Bildmaterials entweder etwas, was den Schiedsrichter bestätigt oder was ihn klar widerlegt. Und klar widerlegt heißt, der VAR sagt dem Schiedsrichter, bitte zum On-Field-Review und sollte ihm ein Bildmaterial liefern, das den Schiedsrichter innerhalb von 20 Sekunden, maximal 20 Sekunden, so glücklich macht, dass er weiß, meine Entscheidung war total verkehrt, die muss ich umdrehen. Das ist eigentlich Sinn und Geist von VAR-Protokoll.
Haben wir zum Beispiel jetzt in Klagenfurt gegen Sturm gehabt, 6 Minuten, glaube ich, war diese Entscheidung, rausgehen, sich das anzuschauen und. Du hast gelobt, die Schiedsrichter und VAR und Chip im Ball und das ganze Schiedsrichterwesen bei der Euro in Deutschland. Das hat richtig gut hingehaut. Das war eine Riesengeschichte für uns alle. Jetzt haben wir schon auch zweimal Thema gehabt. Du hast auch gesagt, die rote Karte bei Klagenfurt gegen Rapid. Also wie kann man die nur geben? Was stört die momentan am meisten?
Ja, die rote Karten bei Klagenfurt. Was ich dann jetzt im Nachhinein so gelesen habe, war sie also regeltechnisch vertretbar. So ist es gestanden. Aber wenn du das halt im Fernsehen siehst und wenn du das im Match siehst, dann denkst du halt, okay, da kann ja gelbe Karten geben, aber keine rote. Ist also gut. Nichtsdestotrotz sind viele schwierige Entscheidungen für die Schiedsrichter und das Leben für dich, man muss halt dann einmal eine Lanze für einen brechen, das Leben wird einem ja nicht leichter gemacht mit diesen ganzen Geschichten und Fahr und du hast ununterbrochen. Redet da irgendeiner was ins Uhrwaschlein und sagt, da steht der Vierte draußen, der redet ja meine, seine Assistenten reden ja meine. Und der muss aber trotzdem innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde eine Entscheidung treffen. Dass die dann halt, das was noch immer ist, dass diese Entscheidungen, wo er dann zum Bildschirm rausgeht, noch immer zu lang dauern, das ist klar, das nervt den Zuschauer, das nervt ihn, wenn ich daheim sitze vor dem Fernseher oder wenn ich im Stadion bin, nervt mich das auch. Das sollte schon, da müsste man schauen, dass wir schneller werden, aber prinzipiell muss man mit den Schiedsrichterentscheidungen brauchen wir nicht allzu sehr kritisieren, finde ich.
Um nochmal bei dem Thorsten Marat-Thema zu bleiben. Da ist mir als sehr aufgefallen, wenn ich das im Spiel im Normaltempo sehe, dann ist das ein normaler Zweikampf, ein harter Zweikampf, ein Zweikampf. Und wenn ich es dann aber sehe mit Superzeitlupe und Standbild, dann siehst du, dass der natürlich nicht am Ball geht, sondern am Körper geht und so. Also die Szene ist in Zeitlupe, Superzeitlupe, Standbild ganz eine andere wie eigentlich im Spielfluss.
Ich finde genau dieses Beispiel ist ein wunderbares Beispiel, wie VAR nicht funktioniert. Der Schiedsrichter selbst trifft am Spielfeld eine Entscheidung. Für ihn war aufgrund dessen, dass der Rapid-Spieler nach außen geht, die Torchance nicht so offensichtlich. Die UEFA sagt, ja, es darf nicht nur Doxo sein für Rot, sondern es muss Doxo sein. Also klar und offensichtlich. Das war es nicht. Jetzt schaut sich der VAR das an, hat sicherlich auch hergenommen das Standbild und war schon für ihn zweifelhaft. Aber die Bilder, so wie ich es gesehen habe dann im Fernsehen, die er geliefert hat, wollte ihm ja eher beweisen, es war nicht einmal ein Foul. Weil sonst gibt es keine Notwendigkeit, dass ich mit der Hintertorkamera öfter und öfter das ihm zeige. Sondern ich muss die Mittellinienkamera nehmen und maximal die 16er Hochkamera. Aber da hat der VAR offensichtlich jetzt das, was ich vorher gesagt habe, als besserer Schiedsrichter agieren wollen. Ein gestandener Schiedsrichter im Keller von Meidling und der junge Talic, dem man nichts vorwerfen kann mit der gelben Karte. Für ihn war es ja der Fall. Ist unsicher geworden, weil der Fahrer, eine Routine, darf zwar nicht sagen, du, es war kein Foul, weil da würde gegen das Protokoll sein, aber zeigt es ihm. Und der denkt sich, ui, da muss ich Rot geben und gibt letztendlich Rot. Auch vertretbar, aber als Entscheidung am Spielfeld und nicht nach einem On-Field-Review. Also der On-Field-Review, und wir können gleich bleiben bei Burgstaller, war leider
Burgstaller die unnötig, am Hals.
Weil auch die Interpretation des Schiedsrichters, nämlich dass das keine Tätlichkeit, sondern nur eine Unsportlichkeit ist, ist argumentierbar. Ja. Und damit, wenn ich dort nicht eingreife, habe ich wahrscheinlich in dem Spiel keine großen Diskussionen. Nochmal, zu viel VAR-Eingriffe schadet. Aserbaidschan, mein Land, wo ich 4 Jahre war, hat noch nie einen Türken gehabt. Der hat die türkische Variante des VAR eingeführt. Da war pro Runde, glaube ich, 6, 7, 8 Eingriffe. Jetzt ist Frank de Bleckere aus Belgien dort. 3 Runden gespielt, ein einziger Eingriff auf Betreiben des Schiedsrichters, der gesagt hat, schau dir das nochmal an. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der hat mit der Hand gespielt.
Also man kann sagen, je mehr war, umso komplizierter wird die ganze Geschichte.
Naja, aber das, was mich jetzt interessiert, Fritz, wenn wir die schon da sitzen, das interessiert mich wirklich. Jetzt haben wir beim Spiel Austria gegen Hartberg, also Hartberg gegen Austria, am Wochenende habe ich eine Situation gesehen, wo der Dominik Prokop, vielleicht hast du das auch gesehen, Dominik Prokop in den 16er eindringt und der Bari rennt ihm hinten in die Füße. Für meine Begriffe war dort ein Elfmeter zum Pfeifen. Aus was für einem Grund meldet sich da der Vater nicht und sagt ihm, hörst, das war faul.
Gut. Also, wie gesagt, wir kennen die Kommunikation, die ist aber entscheidend. Ich interpretiere es so, dass der Schiedsrichter gesagt hat, ich habe es gesehen, es war für mich ein leichter Kontakt, aber nicht ausreichend für Strafstoß. Und jetzt muss der VAR schauen, gibt es ein Bildmaterial, wo ich den klar widerlegen kann. Und das wird er nicht gefunden.
Okay.
Da sind wir bei der nächsten Szene, wo ich mich gewundert habe, Austria, das Heimspiel gegen den WRC, das Tor, wo jeder gesagt hat, abseits, aber dann springt der Ball von der Hand drüber und am Ende war da ein Handspiel von, weiß ich nicht, was jetzt vom WRC-Spieler, so wurde es dann gehandelt. Aber man hat nie ein Bild gesehen, dass das wirklich auf der Hand war. Gibt es das Bild oder hat der eigenes Material noch zur Verfügung oder alles, was Knei und so?
Naja, er hat das zur Verfügung, was die Bundesliga, die das Signal ja gibt, mit ihren Kameras einfängt.
Also haben wir eigentlich alles gesehen?
Die haben alles gesehen. Die Problematik dort ist ja ganz andere. Es wurde die Regel dahingehend geändert, wenn ein Spieler ein absichtliches Handspiel macht und der Ball geht nachfolgend zu einem abseits stehenden Spieler, dann ist es so, wie wenn der kontrolliert mit dem Fuß den Ball zum abseits stehenden Spieler spielt als Verteidiger. Das war dann sichtlich nicht gegeben. Weil die einzige Chance, dass es so tun würde, ist wie beim Beachvolleyball oder überhaupt beim Volleyball, dass ich bagger oder klar den so hinstoße. Jetzt frage ich euch, ihr seid mehr im Fußball vielleicht noch involviert als ich in den letzten Jahren in Österreich, wie oft ist das vorgekommen? Ich sage also wahrscheinlich weniger als 0,01 Mal. So, das war aber die Ansicht des Schiedsrichters am Spielfeld offensichtlich. Der hat gesagt, für ihn war es ein Handspiel. Er hat darauf verzichtet, den Strafstoß zu geben, weil der den Ball absichtlich gespielt hat. So, hat einmal nicht gestimmt. Jetzt hat der VIA sicherlich gemeint, naja, das war nicht absichtlich. Hat aber kein Bildmaterial gehabt, mit dem er das deutlich beweisen konnte. Schickt ihm trotzdem, da ist der Schiedsrichter ja, schickt ihm trotzdem raus zum Monitor und sagt, schau dir das an. Und wie du richtig gesagt hast, man hat ja nicht einmal gesehen, von wem war es überhaupt ein Handspiel, beziehungsweise war es ein Handspiel und was auch immer. Und das verunsichert natürlich. Also die richtige Entscheidung in dem Fall wäre gewesen, wenn es ein Handspiel war, Strafstoß. Niemals das Tor zu geben, das ist ein klarer Fehler.
In dem Spiel war ja auch in der
Runde. Entschuldigung, Peter, dass ich dich unterbrich. Ich hätte mich als Spieler vom WRC, ich hätte mich total aufgeregt. Weil ich halt sage, okay, jetzt was. Das Handspiel so ein Pfeifen, meinetwegen, dann ist aber Elfmeter. Und den Elfmeter kann man gar nicht mehr holen. Und so kommt der Tor eigentlich aus einer klaren Abseitsstellung. Also, das ist dann schon, da hätte ich mich dann, glaube ich, schon aufgeholt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Da hätte ich wahrscheinlich wieder in
vielleicht.
Das zumindest gesagt.
Ist zwar selten vorkommen in deiner Zeit, aber...
Ja, das stimmt.
Die haben einmal einen richtigen Trainer beim BRC, der hat sich nicht aufgeregt. Nein, aber da war ja noch eine Szene, dann ein Ausschluss, Notbremse, nein, Handspiel.
Nein, Torchancenverhinderung.
Torchancenverhinderung durch Handspiel,
ja. Das ist wieder das typische Beispiel. Der Schiedsrichter selbst entscheidet am Spielfeld, gelb. Es gibt Argumente für gelb. Es gibt Argumente. Und sobald es Argumente für gelb gibt, ist eigentlich ein Wahreingriff nicht vorgesehen. Mhm. Ich denke, die Diskussion, die nachfolgend eingesetzt hat aufgrund dieses Wahreingriffes, war eine riesige. Wäre dort nicht der Wahre tätig geworden, hätte es gelb gegeben. Jetzt wahrscheinlich keine große Aufregung geben. Warum? Weil man sieht, der Ball wird zwar in die Mitte gespielt, aber er ist hoch. Das heißt, das muss ja mit der Angreifer dann erst unter Kontrolle bringen. Er hat ja zu dem Zeitpunkt nicht kontrolliert, sondern er muss ihn erst unter Kontrolle bringen. Wir wissen alle, ein Ball, der in der Luft ist, ist schwieriger unter Kontrolle zu bringen. Es sind Verteidiger mitgelaufen. Also so gesehen wäre es elegant gewesen, die Entscheidung des Schiedsrichters einfach zu akzeptieren und die Diskussion wäre verstummt.
Also weniges mehr.
Absolut.
Wir haben ja auch in anderen Ländern, wo viele sagen, schaffen wir ab dem VAR, was tun wir mit dem VAR überhaupt, weil wir sind der Meinung, was Abseits betrifft und was solche Geschichten richtig gut, aber VAR ist jetzt doch schon einige Jahre im Einsatz und ist momentan eine Riesendiskussion.
Ja, ich glaube, weil eben zu viel hinein interveniert wird und durch dieses Hineininternieren geht die Linie verloren. Also du musst ja zu Beginn der Meisterschaft eine klipp und klare Linie vorgehen. So, jetzt habe ich die am Spielfeld, da sollte die richtige Entscheidung schon getroffen werden. Und wir suchen nicht nach der richtigeren oder nach der besseren. Und jetzt durch die VAR-Interventionen ist die Frage dann, wo geht es hin? Ist das eine Linie oder ist das eine Schlangenlinie?
Ein bisschen schwammig im Moment.
Ja. Du hast ja auch ganz am Anfang einmal, also bei einem deiner früheren Besuche gesagt, es wird sich was auskristallisieren, weil nicht jeder gute Schiedsrichter ist auch ein guter VAR im Keller, sondern da wird sich ein eigener Typ von VAR-Experten herauskristallisieren. Ja. Ist das schon so oder wird nach wie vor einfach Schiri einmal
ist ein VAR? Du hast vorher angesprochen, dass bei der Euro das eigentlich sehr gut funktioniert hat. Warum? Weil bei der Euro tatsächlich die besten Schiedsrichter für das Spielfeld gefunden worden sind und die besten Experten vor dem Monitor. Mhm. Es gibt Italiener, es gibt Deutsche, die sind sensationell als VAR, aber am Spielfeld sind die Mitläufer irgendwo. Das heißt also, dort wurden sie schon gefunden. Jetzt muss man sagen, dass natürlich VAR in Österreich noch irgendwo ein Baby ist. Weil so lange ist noch nicht da. Und ein Baby, wissen wir, oder ein Kleinkind, vielleicht in der Zwischenzeit, wissen wir, ist unberechenbar, manchmal halt auch. Und natürlich ist es schwierig herauszufiltern. Es gibt ja ganz wenige, die nur als VAR arbeiten in der Zwischenzeit. Gibt es schon, zum Beispiel Schüttengruber, gibt es Heiß, gibt es. Die sind also nur VAR. Aber die anderen sind noch immer in der Mischung. Und jetzt muss man sich vorstellen, wie eben das Beispiel Klagenfurt. Der junge, sehr talentierte Talic mit einem derzeit die Nummer 1 in Österreich, Gisham als VAR, natürlich tut sich der schwerer, gegen den vermeintlichen Großen da was zu stimmen. Okay. Das kommt halt auch noch dazu.
Okay. Aber was ich trotzdem noch immer nicht verstehe, ist, das haben wir auch angesprochen schon in die vorangegangenen Sendungen, warum nimmt man nicht wirklich einen ehemaligen Spieler dazu, der dann in vielleicht in ein kurzer Zeit denen erklären kann, die Situation ist so und so.
Gut, schau, innerhalb kurzer Zeit hast, wir verlieren wieder Sekunden natürlich. Das ist das eine. Das zweite ist, das Protokoll ist derzeit so. Es sitzen zwei plus Operator vom Monitor. Der EVR hat eigentlich in der Entscheidungsfindung null zu tun. Der ist derjenige, wenn der VAR überprüft, dass er weiter verfolgt am Monitor, was passiert in der Zwischenzeit. Und mitschreibt über, weiß ich nicht, gelbe Karten und alles Mögliche. Ja. Aber der mischt sich auch nicht ein, sondern es gibt eben den Schiedsrichter am Spielfeld und den VAR in Wahrheit. Und die zwei sind diejenigen, die kommunizieren.
Okay. Aber ich bin auch deiner Meinung, ein Fußballer, ein ehemaliger Profi, einer, der wirklich Fußball selber 100 Spiele gespielt hat in der höchsten Liga oder so, der bewertet Szenen zum Teil einfach anders und kann dann sagen, also Leitl bei aller Liebe.
Also ich glaube,
aber ich gebe euch
insofern recht, also wahrscheinlich zum Beispiel bei der scheinbar sehr komplizierten Handspielregel wird sich der ehemalige Fußballer leicht tun, weil es ist kein Hexenwerk, die Handspielregel eigentlich ist relativ simpel. Sie wird nur, weil es kompliziert gedacht wird und ausgelegt wird, manchmal unverständlich. Wenn ich lese, wer hat das jetzt, irgendein Trainer hat jetzt längst gesagt, einmal zum Handspiel, sagt er sowieso nichts mehr, weil er kennt sie nicht aus. War das Ilzer oder irgendein, jetzt am Wochenende war es. Dabei ist eigentlich...
War vielleicht zynisch gemeint.
Auch möglich natürlich, aber eigentlich ist relativ klar, nämlich es ist...
Ja, Handspiel war ja auch, jetzt komme ich wieder zu Euro zurück, wo alles gut war und wo ich jetzt auch erschrocken bin, zum Beispiel gleich bei Blau-Weiß Linz gegen Austria, wo die Rettung Torlinie war und ich dachte, nein, jetzt werden wir eh gleich die Torlinie haben und so. Chip im Ball weiß ich, dass es in Österreich nicht gibt, aber dass es keine Torlinientechnik gibt, das war mir dann auch nicht bewusst. Und das Handspiel Kukerei, ja. Der Spanier mit seiner langen Haar, der da wo ein Ding. Und da habe ich die dann angerufen und gesagt, Fritz, bei aller Liebe, das ist nicht Händel. Das ist vor der Euro so beschlossen worden, es gibt die Regelhandspiel und da ist das ganz klar kein Händel. Das haben aber 50% radikal anders gesehen.
Das kann ich mir vorstellen, weil Handspiel natürlich kontroversiell ist, aber kurz erklärt. Handspiel ist dann strafbar, wenn die Hand, der Arm eindeutig zum Ball geht. Also ist sehr eindeutige Bewegung. Das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit ist, wenn der Körper unnatürlich vergrößert wird, das heißt, die Position des Arms, der Hand, nicht im Einklang steht mit der Natürlichkeit der Bewegung. Und mit der Natürlichkeit der Bewegung, das reduziert sich aber sowas von runter schon einmal. Weil, ich meine, selbst ich, auch hin und wieder gelaufen, habe auch nicht die Hände so gehabt, sondern irgendwo bewegst du halt. Nicht? Wenn du jetzt schaust, dann tarierst du den Körper aus und so weiter und so fort. Und bei dem Spiel der Deutschen gegen die Spanier war es halt so, der Ball ist auf ihn gekommen und der hat sogar noch die Bewegung zum Körper gemacht mit der Hand. Also der wollte den Kontakt noch vermeiden, ist sie halt nicht ausgegangen. Und das ist aber die Natürlichkeit. Der sieht und will vermeiden, aber kommt nicht mehr ganz hin.
Ist es einfach kein
strafbares Handspiel. Genau. Und damit ist weder der Schiedsrichter noch der VAR auf die Idee gekommen, da müssen wir jetzt Strafstoß gehen.
Aber beim Handspiel, das wir ja auch immer wieder diskutieren, ist es einfach nach wie vor so, dass sehr individuell entschieden wird und dass halt die Schiedsrichter unterschiedlich das beurteilen.
Ja,
aber es gibt am Ende eine ganz klare Regel.
Weil es zu viel entschieden wird. Also ich glaube, viele Diskussionen würden sofort enden, wenn für weniger auf Hand entschieden wird. Nur das ist halt auch eine gewisse Problematik. Du siehst auch bei internationalen Spielen, es sind immer die gleichen handelnden Personen. Also es gibt Teams am Spielfeld sowieso. Und meistens dann so bei den Top-Spielen die gleichen wie ja und ewig besetzen. Warum ist das so? Weil ich muss ja die Linie auch ein bisschen kennen, also ich muss die mitgehen. In Österreich, für meine Begriffe, weiß nicht, warum sie es machen, bunt zusammengestellt immer die Teams, also der Schiedsrichter und seine Assistenten variieren ständig, der vierte ist ein anderer und im Studio sitzt dann auch ein anderer. Du brauchst eine gewisse Zeit der Eingewöhnung. Und wenn jedes Mal es anders ist, tun sie die halt auch untereinander schwer. Also,
die Handregel haben wir jetzt seit Jahren nicht. Also alleine, wenn wir nur zurückdenken an ein allerbase Handspiel, was einem dann schlussendlich das Finale gekostet hat.
Mal, ja, das ist eine
natürliche Bewegung, weil wenn du heute rutscht, dass du mit der einen Hand anstützt, ist einfach normal. Wer rutscht so mit der Hand am Körper, das geht gar nicht. Und jetzt hat der schießt ihm den Ball in der Hafe, erstens einmal 11 Meter, dann hat er noch die Rote gekriegt.
Und kein Finale.
Und kein Finale. Und
das ist ganz klar aufgelöst worden als unrichtig. Ja. Ganz klar als unrichtig. Weil und natürlich die Stützhand ist eine natürliche Handbewegung. Du meinst ja die Natürlichkeit. Genau.
Aber damit haben wir seit Jahren dieses Thema. Nicht? Also, da werden wir auch nicht auf einen violetten Zweig kommen.
Ein Thema haben wir, und das sehe ich jetzt auch die drei Runden, und vor allem in Klagenfurt, Peter Backholder, wir kennen ja auch, wir haben den Didi Kübauer wieder, wir haben auch Ilzer, und ich verstehe es zum Teil, weil bei dem Spiel, haben wir jetzt auch gesehen in Klagenfurt in der 15 Minuten, da war ein Ellbogencheck ins Gesicht eines Gradspielers, den hätte man auch ahnden können, oder hätte sich der VfL melden können, weil wenn die Bilder siehst, ja, wie auch immer. Aber wir haben gesagt, puh, gut, es gibt keine Rudelbildung mehr, die haben die Bank im Griff, weil es ist viel ruhiger geworden, es darf nur mehr der Kapitän intervenieren beim Schiedsrichter oder mit dem Schiedsrichter reden. Und gestern sehe ich Urteile des Strafsenats und dann war ein Teammanager, hat irgendwas gemacht, der Co-Trainer hat das gemacht. Ich glaube, vor 6 Sachen waren 5-mal die Bank betroffen.
In St. Pölten haben sie, glaube ich, alle 2 aufgeschickt.
Ja, den Trainer.
Da haben sie den Trainer und den Co-Trainer, glaube ich.
Und ich finde, momentan gibt es sehr viele gelbe Karten nach außen am Bank, Teammanager, als das dürfte auch noch nicht so richtig funktionieren.
Naja, schau. Diese Kapitänsregelung, die in Deutschland bei der Euro ja großartig funktioniert hat, wurde in Österreich übernommen und in vielen anderen Ländern auch. Und ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn sie die Beteiligten dran halten. Manchmal glaubt jetzt der Kapitän, er kann kritisieren, hinstürmen oder was auch immer. So ist er nicht, sondern er kann in einer höflichen Art und Weise den Schiedsrichter um Aufklärung...
So wie früher. Ne?
Genau. Genau. Wie wir beide kommuniziert haben, war er ja immer sehr höflich und nett.
Oder sehr direkt.
Und sehr direkt, genau. So. Und jetzt ist es halt auch so, dass die draußen die Betreuer halt auch sich zu Wort melden wollen und der Schiedsrichter ist halt so weit weg und die glauben, sie müssen halt durch entsprechende Gestik und Worte und so weiter die Distanz überbrücken und das geht halt nicht. Und aufgrund dessen gibt es auch für die Betreuer entsprechende Karten. Jetzt frage ich dich, warum? Und wir sind wahrscheinlich alle der Meinung, dass die Euro sicherlich ein hochwertiges Turnier ist. Warum hat es dort gut funktioniert mit der Disziplin? Und in Österreich sind Co-Trainer, Tormann-Trainer, Masseur, dritter Zeugwart oder was auch immer, nicht in der Lage, ihre Emotionen in
Man
Kaum
kennt sich
Kaum
halt auch
ja, aber das geht halt nicht.
Ja, nein, das ist... Aber es ist wirklich auffällig, wie oft der Jerry raus muss zur Bank, wie oft irgendeiner von der Bank sich auf die Tribüne verschützen muss.
Naja, so. Weil sie natürlich ungeschickt auch noch sind. Die glauben, dass das, der vierte Offizielle, weiß ich nicht, hat die Entscheidungen getroffen, den weinen sie an wie ein Grabstein. Und der lässt es natürlich auch nicht gefallen, berechtigterweise. Aber der ist halt neu und sie denken sich, na da kann ich jetzt schon und geht nicht.
Ich warte jetzt darauf, dass einmal ein Co-Trainer eine Kapitänschleifen umhat oder so. Ich weiß, das wird die Bundesliga nicht zulassen. Wie kriegst du das Ganze mit? Auch über die sozialen Netzwerke, dass es schon Kritik gibt, dass auch der Kasai quasi, treten Sie zurück, schauen Sie für mehr Schulungen, schauen Sie, dass methodisch was weitergeht. Also es bricht in den ersten Runden schon relativ viel ein, auch auf den Herrn Kasai, der Verantwortliche der Schiedsrichter
in Österreich. Ja, ich meine, es ist überraschend natürlich, dass wenige Runden gespielt sind und die Schiedsrichter schon ein großes Thema sind. Das passiert ja normalerweise eher gegen Ende der Herbstsaison. Beziehungsweise dann halt im Frühjahr wiederum, wenn es scheinbar um jeden Punkt geht. Das ist diesmal halt schon früher. Ja, natürlich kriegt man es mit. Es sind vielleicht auch manche Dinge ein bisschen schwerer nachvollziehbar. Ich bin nach wie vor der Meinung, es wäre gut, eine Bundesliga 1 und eine Bundesliga 2 Liste, eine Schiedsrichterliste zu haben und nicht eine Vermischung, weil jeder, der quasi aufsteigt in die Bundesliga von der Regionalliga, glaubt, der fühlt sich schon bereit für eine Bundesliga 1. Wie gesagt, ich würde die Teambildung unbedingt einsetzen. Ich würde auch davon Abstand nehmen, was halt auch passiert, und das passiert auch bei der UEFA, Beobachtungsberichte mit Bewertungen des Beobachters vor Ort, der den Schiedsrichter eben so bewertet, wie er ihn bewertet, zurückzuschicken. Der muss die Note ändern, das ist sogar gegen die UEFA-Schiedsrichterkonvention, weil jeden Beobachter ist es freigestellt zu bewerten, wie er es möchte, kann also niemanden zwingen, wäre bei der UEFA undenkbar, by the way. Und in weiterer Folge, glaube ich, das
ist ein Tobak.
Ja,
weil es passiert so bei uns, oder?
So wie man es hört, passiert es. Aber wie gesagt, das ist nichts Anrüchiges, das hat es immer schon gegeben. Aber nur jetzt dürfte offensichtlich der Beobachter halt ein wenig, wie soll ich sagen, runtergereiht worden sein als Befehlsempfänger Früher mal war das nicht. Du hast den Bericht zurückgeschickt mit einer Meinung, warum du den zurückschickst. Der hat sich die Szene angeschaut und ist entweder bei seiner Entscheidung geblieben oder nicht. Und wenn es jetzt anders ist, wie ich höre, dann ja, ist es halt ein bisschen schwierig. Ich würde auch die Interviews nach Spielende ein bisschen vermeiden, weil natürlich auch Stefan Ebner mit der Handspielerklärung bei Austria nicht gut war. Es war Petro Czokirka, damals bei Rapid Salzburg, wo er nicht davon gesprochen hat, dass eigentlich in der letzten Saison war das schon kein Strafstoß war, sondern er richtig entschieden hat und nachträglich wird es dann aufgeklärt. Noch dazu auf einer vom ÖFB selbst betriebenen Seite dieser VR, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, Durchblick oder wie auch immer. Da werden auch noch Szenen aufgelöst. Oder wie auch immer, ja.
Ja, Austria.
Ich finde die auch nicht sehr gut. Ich habe noch nie bei der FIFA und UEFA entweder per Luigi Collina oder Rossetti gesehen, die also Szenen der Öffentlichkeit erklärt haben. Es ist so entschieden worden und aus. Weil manchmal mit den Erklärungen bzw. mit den Auflösungen schaffst wieder Unverständnis, selbst wahrscheinlich bei den Schiedsrichtern, weil die eine oder andere Aufklärung halt vielleicht auch nicht so ist.
Ja, zu dem Ebner, weil das habe ich habe mit dem Adi Niederkorn gesprochen, weil der war dort quasi für den ORF, als er hat ihn angefragt, er möchte mit dem Schiedsrichter reden, dann hat es quasi okay, der Schiedsrichter kommt, dann haben wir aber auch zwei im Gang schon den Ebner bearbeitet, was er nicht sagen soll und wie er aus der Kiste nochmal rauskommt und so, und der Adi hat gesagt, das war dann zum Teil verheerend, aber er hat sich gedacht, nachdem er die Vorgeschichte gesehen hat, wie der Ebner dann zum Interview gekommen ist.
Ja, Aufklärung ist gut, aber das muss...
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris, heute mit unserem Fritz Stuchlik, eine schiere Legende in Österreich. Du hast sehr viele Spiele gepfiffen, ich glaube 200, 300 in der österreichischen höchsten Liga, 90 knapp international. Du bist zertifizierter UEFA-VAR.
Instruktor.
Genau. Hast lang als Schiedsrichtermanager in Aserbaidschan gearbeitet. Kümmerst dich jetzt auch noch um irgendwelche Schiedsrichterwesensgeschichten, außer bei der UEFA, dass du dort im Einsatz bist, Beobachter, oder hast du irgendeine offizielle Funktion?
Also im Moment ist es so, dass ich meine Tätigkeit in Griechenland beendet habe. Ich war dort derjenige, der für das Qualitätsmanagement der Beobachtungsberichte zuständig war. Da hat es einen Vertrag gegeben, der am 31. Juli zu Ende gegangen ist. Und im Moment sondiere ich gerade die Lage. Es gibt also Gespräche mit verschiedenen Verbänden über verschiedene Positionen. Wird man sehen in den nächsten Wochen, wo es hingeht.
Na, seien wir froh, dass wir einen Fritz da haben, weil sonst könnte man nicht so viel über die Schiedsrichter sprechen. Ich nehme zurück, wir haben keine UEFA-Elite-Schiedsrichter. Hätten wir gern. Was fehlt uns, warum sind wir momentan einfach nicht in der Lage, dort jemanden reinzubringen?
Also reinzubringen, das klingt schon so, wie wenn Österreich anschieben müsste.
Das war doch immer so, oder? Man hat schon ein bisschen lobbyieren müssen. Und man hat immer gewusst, wenn der UEFA-Schiedsrichterchef aus dem und dem Land kommt, dann war nochmal automatisch auch zwei Schiere dabei.
Naja, das sehe ich ein bisschen anders, sondern ich sage, also tatsächlich ist schon natürlich die Leistung am Spielfeld die Maßgabe aller Dinge. Warum? Weil würde ich jetzt einen holen, der von der Leistung vielleicht noch nicht so weit wäre und der verpfeift mal ein paar Spiele, fällt es ja jetzt endlich auf denjenigen zurück. Fakt ist, dass lange Zeit ja Harald Lechner die Nummer 1 war. Der hat also dann international aufgehört und seine Nachfolger, die jetzt in der Kategorie 1 waren, nämlich Gieshammer und Julian Weinberger, der finde ich ein sehr, sehr starker Schiedsrichter ist, die rittern um die Aufnahme in die Elite. Und dann gibt es halt einige Junge, die auch noch auf der FIFA-Schiedsrichterliste sind und welche, die vielleicht auf die FIFA-Liste kommen könnten, wie zum Beispiel der eh schon angesprochene Arne Stalic, der für meine Begriffe sehr, sehr talentiert ist. Die Auswahl ist auch nicht sehr groß, wer auf die FIFA-Liste kommt. Es gibt von der FIFA ja die Vorgabe, dass jemand, bevor er nominiert wird, 2 Jahre in der höchsten Spielklasse in Österreich, also nicht nur in Österreich, sondern in jedem Land gepfiffen muss. Damit fallen schon viele weg. Also daher, wenn es irgendeine Änderung gibt, wird es halt auch mit berücksichtigt sein. Und nochmal zurückkommend jetzt auf die Frage, warum ist niemand in der Elite? Na, offensichtlich halt, weil in den letzten Jahren von den Leistungen sich niemand so stark angeboten hat. Und das ist ein Grund verhindern, wobei für meine Begriffe ist ja nicht jetzt wirklich wichtig ist, dass jemand ein Spiel einmal in der Champions League bekommt. Das kriegen andere auch. Also mein Alia Agaev aus Aserbaidschan hat schon in der Champions League gepfiffen, jedes Jahr wieder, aber der ist halt auch in der Kategorie 1. Und wichtig ist, man muss tatsächlich in die Elite kommen. Damit hat man natürlich ein anderes Standing, hat andere Einsätze und so weiter. Österreich hat jetzt im letzten Jahr 4 Schiedsrichter gehabt, die einmal in der Europa League zum Einsatz gekommen sind. Das ist schon natürlich gut, auch von der Menge her. Nur, wenn man sieht, auch die Besetzungen sind halt keine großen Spiele. Die großen Spiele, die gekommen sind, waren alles Einladungsspiele. Das heißt also, da tauscht man zum Beispiel mit England ein Freundschaftsspiel oder Testspiel aus. Ein Engländer pfeift in Österreich.
Dafür pfeift der Wembley.
Genau, pfeift der Österreicher. Mit Deutschland war es jetzt genau das Gleiche.
Also
das
hilft natürlich schon.
Hilft schon, vor allem wenn dort auch die Leistung gut ist, wird schon Leute zu, im Fernsehen wird es übertragen. Aber es muss halt auch im Clubwettbewerb der UEFA so sein, dass du dort Spiele pfeifst, wo es kracht. Und dort gut pfeifen.
Wäre das eigentlich auch länderübergreifend, so wie es du auch erlebt hast, und du hast, glaube ich, legendäre Partie in der Schweiz gehabt. Wir haben einen Austausch gehabt mit den Schweizer Schiedsrichtern. Schweizer pfeifen in Österreich, da ist die Frau
Bettignan.
Ich kann mich erinnern an die Frau Bettignan, den Kusshand von Popovic bei Sturm Graz und so. Du, glaube ich, hast da wohl überlange Partie in der Schweiz gehabt. Also dieser Austausch Österreich-Schweiz war ja auch, um einmal neue Gesichter zu haben, damit auch die Spieler nicht immer gleiche sehen. Sollte man sowas forcieren? Ist sowas
nicht? Es ist immer die Frage, nicht? Die Schweiz und Österreich haben damals begonnen zu tauschen, eigentlich für junge Schiedsrichter, die irgendwo in die internationale Richtung gebracht werden sollten. Und letztendlich hat es damit geändert, dass die unangenehmen Spiele, die Karl Land durch die eigenen Schiedsrichter besetzen wollte, haben es dann den anderen gegeben. Also, und es hat natürlich dann auch Abnützung gegeben, weil halt dann auch zum dritten oder vierten Mal der Herr X oder die Frau Bettignan in Österreich war. Österreich macht jetzt gerade etwas Neues. Die wollen also jetzt mit Mentoren die Schiedsrichter entsprechend in die Höhe bringen. Da lese ich, dass sowohl internationale als auch nationale Mentoren. Ein Mentor ist jemand, der halt mehr ins Detail geht, nach jeder Spielleitung sich anschaut, was hat der Schiedsrichter gut gemacht, was ist verbesserungsfähig. Sicherlich ein guter Weg. Ob es auch ein Heilmittel ist, wird sich zeigen.
Bist du schon ein Mentor? Bist du gefragt worden? Mentor, das würde ich dich jetzt einschätzen.
Ja, aber nein, bin ich in Österreich nicht. Ich war international Mentor, ja. Aber
also es gibt es international sehr wohl. Es
ist ja, klar.
Aber nicht
die so UEFA macht es natürlich schon seit Jahren. Also letztendlich ist es ein bisschen abgekupfert von dem, was die UEFA macht. Das ist keine Neuerfindung, ja.
Hat uns auch interessiert, wie funktioniert diese ganze Mentoring-Geschichte? Also das heißt, es ist eine Nachbesprechung mit einem...
Also
Person des Vertrauens, genau, die aus dem Schiedsrichterwesen kommt?
Es funktioniert eigentlich so, dass Schiedsrichter selbst klippt aus seinen Spielen Szenen, schickt es dem Mentor oder der Mentor schaut sich einmal ein komplettes Spiel an und so und die sprechen dann über die Szenen oder über das, was im kompletten Spiel passiert ist.
Okay, okay.
So wird nachbereitet.
Okay.
Also das ist sicherlich eine feine Sache.
Fritz, 15 Jahre internationale Spiele leiten, du hast alles Mögliche gehabt, von Endrunden, Turniere, glaube ich, Kolumbien oder so,
U17. Fast Ecuador.
Ecuador.
Aber ist gleich ums Eck.
U17, wie war das? Und so. Natürlich UEFA Cup und UI Cup und Intertoto Cup. Und
was soll es damals noch geben, hat man glaubt es nicht.
Das sind natürlich schon die Highlights für jeden Schiedsrichter. Da müssen wir unbedingt hinkommen.
Naja, den UI Cup, da müssen wir immer hinkommen. Aber also ich denke mal, mich würde es freuen, wenn ein Schiedsrichter zum Beispiel in der Europa League wirklich starke Spiele hätte und sie dadurch qualifiziert, vielleicht dann einmal auch in die Elite aufzusteigen. Wir wissen, es gibt also 54 Mitgliedsverbände, es gibt weniger als 30 Elite-Schiedsrichter, also 250 internationale Schiedsrichter von Europa im Gesamten. Also es ist nicht leicht, das muss man schon sagen. Das heißt, du musst echt stark sein. Und wenn du die Chance hast, dann musst du es ergreifen. Also es gibt keine zweite, dritte, vierte Chance, weil dann sind schon andere da. Das ist halt auch so. Und eins muss man halt auch sagen, ich muss halt die Schiedsrichter entsprechend vorbereiten. Schiedsrichtern ist nicht nur Laufen am Spielfeld alleine, sondern ich soll halt richtige Entscheidungen treffen. Das heißt, er muss Regelkenntnis auch haben und so weiter. Und ich würde daher nicht jetzt, was auch passiert, ist davon abhängig machen, ob jemand zum Einsatz kommt, ob der jetzt, weiß ich nicht, 2 Zehntel schneller läuft bei dem 40-Meter-Sprint oder nicht. was teilweise auch passiert.
Das Gesamtpaket.
Sondern es muss schon das Gesamtpaket, weil die zwei Zehntel, wir wissen, okay, bei der Olympiade waren 4.000stel entscheidend um den ersten Platz, aber Fußball ist nicht jetzt etwas, wo wirklich genau wichtig, und da ist schon die Entscheidung wichtiger.
Wie sind wir da jetzt ein Schiedsrichter technisch mit Nachwuchs aufgestellt? Ist der Zulauf, um Schiedsrichter zu werden, ist das okay? Wie schauen wir aus mit dem Frauenfußball?
Also,
wie schaut es da aus? Okay, haben wir bald mehr Schiedsrichterin in der Bundesliga? Okay,
ehrlicherweise kann ich da die Antwort nicht geben. Also okay. was Nachwuchs anlangt, Zulauf oder so, keine Ahnung. Bei den Frauen ist es so, es gibt einige internationale Schiedsrichterinnen. Mhm. Meistens ist es so, dass die dann auch vielleicht in Frage kommen für den Männerfußball. Ob es jetzt tatsächlich dazu kommt, oder was, ich weiß es nicht. Ja. Also so weit bin ich nicht jetzt drinnen in der österreichischen Materie. Wenn eine Frau gleich gut oder vielleicht sogar besser ist, dann wird sicherlich genommen werden, gibt ja keinen Grund. Ja. Wenn das nicht so ist, nur Frau zu sein, alleine ist zu wenig natürlich. Ne?
Absolut. Aber internationale Spiele, das ist für mich ein Stichwort. Da lasse ich dir jetzt ein bisschen außen vor. Und komme zu dir, weil okay. Wir haben eine intensive Woche und man muss sagen, Österreichs Vereinsfußball ist gut international gestartet. Dass Rapid zweimal gegen Trabzonspor gewinnt, ist jetzt nicht selbstverständlich. Dass am Ende des Tages mit Zittern aber doch Salzburg über Twente Enschede drüber geht und jetzt die Chance hat, gegen Kiew in die Champions League einziehen, da wo Sturm schon ist, ist eine feine Sache. Und auch der LASK wird eingreifen. Das heißt, wir haben am Mittwoch Kiew gegen Salzburg, das wird in Lubin gespielt. Warst du mal im Stadion Lubin?
Nein.
Polen? Kleines Stadion im Osten von Polen, ist von Salzburg für die Fans ungefähr so weit weg wie Wien von Bregenz. Also das ist machbar, erreichbar. Ist das Los Dynamo Kiew auch für Salzburg machbar? Was erwartet vom Spiel Kiew gegen Salzburg?
Ich denke trotzdem, dass sie am Ende des Tages die Salzburger durchsetzen werden. Sie haben so eine extreme Offensivqualität, die, glaube ich, da wird Kiew ja was dagegen haben zum Halten. Natürlich müssen sie aufpassen, weil ich meine, die haben die Glasgow Rangers eliminiert, das heißt schon was. Aber am Ende des Tages glaube ich trotzdem, wenn man das jetzt die beiden Mannschaften vergleicht, dann sollte sich Salzburg durchsetzen. Und das war natürlich für den österreichischen Fußball schon ein Traum.
Auch fein, dass sie zuerst in Polen spielen gegen die Ukraine und dann das Heimspiel das Entscheidende haben?
Ich glaube, dass kein Nachteil ist, dass man zuerst auswärts spielt und dann daheim. Wobei, nur mit das mit der Auswärtsregel ist ja erledigt. Aber ich glaube trotzdem, dass die, also wenn man die Salzburger im Moment, wenn man denen beim Fußballspielen zuschaut, dann merkt man, die haben richtig Spaß wieder.
Und wenn man bleibt,
nein, das haben wir ja in der Vorsaison, haben wir ja das total vermisst. Diesen Spaßfußball und diesen Offensivfußball, das war einfach vorige Saison unter Struber halt überhaupt nicht gegeben. Jetzt dürfen sich das Blatt wieder gewendet haben und man merkt ja einfach die Spielfreude an, was sie da für ein Offensivfeuerwerk teilweise abfeuern, ist unglaublich.
Und bei Blinders, was bei mir hängen geblieben ist, hat er gesagt, ob das im Cup ist irgendwo, oder das in Hartberg ist, oder das in Enschede ist, er will, dass sie immer gleich spielen und sie nicht nur am Gegnerrichter, sondern das Spiel aufdrängen. Dann haben wir am Donnerstag zwei Europacup-Partien, 19 Uhr spielt der LASK gegen den FCSB. Klingt so, ist für uns der Auer Bukarest, wir kennen das noch, ist ein Nachfolgeverein, das heißt, der LASK hat die Auer Bukarest vor der Brust, um einzuziehen in diese Liga-Phase der Europa League. Was traust du dem LASK zu?
Ich traue den LASK alles zu. Ich glaube, dass der LASK im Moment halt die Auslosung war jetzt natürlich nicht ideal für Jana, aber ich glaube trotzdem, dass der LASK extreme Qualität hat und sich auch dort durchsetzen kann. Wobei man trotzdem den rumänischen Meister nicht unterschätzen darf.
Und dann spielt um 21.30 Uhr Prager gegen Rapid. Prager, wir kennen das Felsenstadion in Portugal. Hast du dort schon mal gepfiffen?
Nein, aber dort war ich Beobachter.
Okay, sehr schönes, sehr, sehr imposantes Stadion mit der Felsenwand und den zwei Längstribünen. Prager hat schon den Trainer gewechselt, die sind nicht wirklich gut gestartet, haben dann aber Serbet Genf ausgeschalten und jetzt steht in die Tür zur Europa League eben Prager da. Wenn man verliert, geht man in Konferenzgruppenliga und sonst in die Europa League. Was sagst du Prager gegen Rapid?
Aufgrund der Leistungen, die wir jetzt von Rapid gesehen haben und aufgrund dessen, dass sie eine extreme Frühform haben, würde ich die Chancen 50-50 Weil ich glaube trotzdem, dass Sporting Praga eine sehr, sehr gute Mannschaft ist und sehr, sehr abgekehrte Mannschaft ist. Das wird wirklich der erste richtige Prüfstein für Rapid. Wobei man trotzdem, man darf Trabzonspor nicht unterschätzen und wir haben die zweimal geschlagen. Also Rapid hat das zweimal hingebracht, die zu schlagen. Das ist, und zweimal zu null. Das ist schon einmal ausschlaggebend. Und, aber mit Praga kommt dann schon noch einmal ein bisschen mehr Qualität daher. Und da müssen sie zumindest diese Leistungen bringen, um da über diese drüber zu kommen. Zutrauen tue ich es, aber es wird schwer.
Da ist auch meine Erfahrung der Beobachtung der letzten Jahre, da ist es schon immer ganz gut, dass wir ein paar Runden gespielt haben und ein paar Spiele in den Beinen haben und dann wie so Trabzonspor gerade Anfang der Meisterschaft oder noch gar nicht Meisterschaft oder auch in Portugal, dass wir da schon ein paar Spiele weiter sein und auf diese
Mannschaft. Ja, die fangen das aber trotzdem immer wiederum mit internationalen Freundschaftsspielen auf. Nicht?
Noch nicht zum Zug gekommen ist Sturm Graz. Und Sturm Graz ist jetzt nicht so in die Liga eingestattet, dass Doppelgewinner, wo man sagt, wow, die machen gleich da weiter, was aufgehört haben. Was ist bei Sturm falsch?
Ich glaube, dass nichts falsch ist, nur glaube ich halt, dass dieser mit dem Doppelgewinn ist eine gewisse, wie soll man sagen,
Feierlichkeit.
Ja, und also so ein bisschen Zufriedenheit eingekehrt.
Man hat ein Ziel erreicht und erfolgt
es auch. Man hat. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass der Christian Ilzen nichts anders macht und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass er genauso immer wieder um alles verlangt. Aber es ist irgendwo so ein bisschen eine Zufriedenheit eingekehrt und mir fehlt jetzt im Moment so dieser letzte Biss, das, was die Sturmmannschaft in der vorigen Saison total ausgezeichnet hat, das fehlt mir im Moment. Aber ich denke trotzdem, wenn es dann international geht, dass man dann ein ganz anderes Gesicht wieder sehen von ihnen, damit dieser Biss wieder da sei und die wollen ja auch unbedingt oder was erreichen und wollen in Europa auch eine Rolle spielen. Deswegen glaube ich, dass wir international von Sturm ein ganz anderes Gesicht sehen werden, als es jetzt im Moment bei der Meisterschaft ist.
Wir haben ja eine neue Ligaphase mit 36 Mannschaften, sie kriegen 8 Mannschaften zugelost, 4 müssen zu Hause spielen, 4 müssen zu Hause spielen, das neue Format der Champions League. Und vielleicht ist ja, und der Andi Schicker und der Ilz und das ganze Staff-Team bei Sturm Graz ist ja nicht so, dass sie der Nudelsuppe hergeschwommen sind. Vielleicht machen sie die Trainingssteuerung, weil am 10. Oktober geht es bei denen los. Vom 6. Oktober bis zum 6. November spielen sie 19, 11, 4 Runden Bundesliga. Und 2 Champions-League-Runden. Da spielt Sturm gegen Salzburg, dann spielt Sturm gegen GRK, dann kommt der Champions-League-Partie, dann spielt GRK gegen Sturm, dann spielt Sturm gegen Rapid und dann kommt eine Champions-League-Partie. Das heißt, das sind in einem Monat 6 Partien. Wow, da muss da sein, da muss der Punkt sein. Vielleicht ist die Trainingssteuerung so, dass das eine Monat, Oktober bis November, sie voll dann im Saft sein sollen.
Bin ich hundertprozentig bei dir. Also ich denke, dass sie diese Trainingssteuerung mit der ganzen Vorbereitung und allem drum alles auf das ausgerichtet haben. Und ich glaube auch, dass sie, also wenn das beginnt im Oktober, dass Sturm da zu hundertprozentig da ist. Das, was man im Moment ein bisschen vermisst, ist so diese Wucht, die sie vorige Saison gehabt haben. Wenn Sturm daherkommt, ist das gewusst, was du kriegst. Die haben bedingungslos aufpresst, die haben die Zweikämpfe gesucht, jedes Match mit einer hohen Intensität gespielt. Und das ist halt jetzt ein bisschen verloren gegangen. Aber das kann auch aufgrund der Trainingssteuerung sein, weil man sich eben auf diese schwierigen, ich sage jetzt nochmal, oder mitentscheidenden Oktober hin vorbereitet, dass man dort und dann wirklich auf Top ist.
Man hat jetzt auch mal ein bisschen nachjustiert beim Kader.
Es ist auch so, das ist auch, wirst du auch bei allen anderen Mannschaften ein bisschen so mitkriegen. Die Trainingssteuerung ist schon eine andere jetzt, weil du die auf Ziele extrem vorbereiten kannst. Und du kannst dann schauen, dass du wirklich dort und dann auf Top bist.
Und andererseits ist nicht viel passiert. Sie haben 2-0 gewonnen in Klagenfurt, ist halt die Frage, der Elfer war dann der erste Torschuss, wenn man so will. Sie überzeugen nicht, sie seien nicht diese Wucht, diese Dominanz. Andi, ich muss dich loben, wie immer.
Natürlich.
Für deine Expertise, aber auch vor allem tippspiel.laola1.at, du bist praktisch das Gesicht. Laola 1 Stammtisch hat dort eine Tippgemeinschaft, eine Tippgruppe, wo über 100 Leute drinnen sind und gegen dich tippen. Du bist Nummer 14. Gratuliere dazu, hast 10 Plätze gut gemacht, hast Rapid und Austria genau richtig getippt, Ergebnis, bringt 3 Punkte. Du hast Salzburg und Sturm richtigen Sieg getippt, gibt jeweils 1 Punkt. Aber du bist wirklich mit 16 Punkten vormarschiert auf den 14. Platz. Ich bin relativ weit hinter dir, aber der Kampf ist eröffnet, die Partie ist gedreht, ich werde mich nicht geschlagen geben. Du bist wieder bereit für die 4. Runde und da haben wir was Spezielles, weil natürlich die Partie Salzburg gegen Hartberg, die erste Partie, die ist noch nicht terminisiert, weil ja. Wir haben das Problem, dass Salzburg gesagt hat, nein, wir nehmen diese Chance der Bundesliga wahr, zwischen den 2 Hin- und Rückspiel im Playoff Champions League nehmen wir uns die Partie raus und holen sie woanders nach. Blöd ist nur, die Cup-Partie wird auch rausgenommen, weil da ist Ding, das heißt 2 Termine, du schmunzelst schon ein bisschen, diese Terminplanung ist nicht so einfach, 2 Partien nachzutragen, eine Cup-Partie und die Hartberg-Partie, muss man schauen, wie sie das mit Europa League neu, Conference League neu, Champions League neu, gibt es Termine, die spielen nicht immer gleichzeitig.
Es ist, glaube ich, der große Vorteil, dass die Champions League ja nicht exakt zu den Europa League Terminen stattfindet und daher kannst du wahrscheinlich so einen Tag dann nehmen.
Wenn wir dann auch genau wissen, sind sie
natürlich. Es wird stressig. Ja. Nicht? Weil es kommen ja dann nur die Länderspieltermine dazu und
vielleicht das schlechte Wetter.
Ja, genau, das kann auch sein.
Aber wir wissen, dass du natürlich genau wissen willst, wie der Kader ist und wie es ausschaut und wer verletzt ist und gesperrt ist. Tipps bitte heute trotzdem mit, auch wenn wir noch keinen Termin wissen.
Ich denke trotzdem, dass sie Salzburg durchsetzen wird und aufgrund dessen, wie sie jetzt zuletzt in der Offensive agiert haben, dass sie Hartberg 3-0 schlagen.
Sehr gut. Dann haben wir die Partie WSG Tirol gegen Klagenfurt.
Da ist soweit für Peter Patzold. Ich glaube, sie schreiben dort das erste Mal vor Jahren und werden 2-1 gewinnen in Tirol.
Die nächste Partie, Sturm gegen Altach.
Auch wenn Altach im Moment im Aufwind ist, aber trotzdem glaube ich, dass Sturm Graz wieder zur alter Stärke zurückkehrt und 3-0 gewinnt.
Danach haben wir die Partie am Sonntag, WRC gegen den Aufsteiger GRK.
Ich glaube, dass WRC eine Reaktion zeigen wird auf die letzten 2 Runden und der Didi die Mannschaft wieder nach vorpushen wird. Es wird ein knappes Ergebnis, aber ich denke doch, dass er sich 2-1 gegen den GRK durchsetzt.
Okay, das heißt, der Aufsteiger muss weiter auf den ersten Sieg warten. Dann kommt Austria gegen LASK, hochinteressante Partie, wahrscheinlich der Schlager der Runde.
Bei der Austria sehe ich noch immer extrem viel Sand im Getriebe, aber und der LASK, glaube ich, ist dabei noch unter Wert, weil halt die Auslosung total schwierig war für Jana, aber ich denke, dass der LASK in Wien mit 3-1 durchsetzt.
Und dann haben wir noch ein Duell Linz gegen Wien, nämlich Blau-Weiß gegen Rapid.
Da habe ich das selbe Ergebnis, nämlich dass Rapid 3-1 gewinnt.
Alles klar, deine Tipps, ich bin schon gespannt, ich werde was anderes tippen müssen, weil ich muss aufholen und werde ich weiter jagen. Auffallend sein am Wochenende 2 Spieler, zum einen bei der Austria der junge Maybach, der mit 16 Jahren, 8 Monaten der jüngste Spieler ist, der je bei der Austria in der Historie zum Einsatz gekommen ist. Du hast schon mehrmals am Stammtisch gesagt, wo wir gesagt haben, die Austria hat Probleme, die Krise. Warum werden nicht 16-, 17-Jährige ins kalte Wasser geworfen? Die sind so weit, wenn sie aus der Akademie kommen, die brauchen das, die kann man ruhig spielen lassen. Alexa wurde eingesetzt, hat sofort überzeugt, jetzt ist Maybach einsetzbar, die Stats lesen sich auch gut. Ist das das, was du gefordert hast?
Ja, das ist genau das, was wir einfordern. Wir haben es ja oft genug da schon angesprochen, nicht? Wir haben trotz allem, also gerade bei der Austria weiß ich es, im Nachwuchsbereich extrem viel Talente, die aber immer wieder um Push gehören. Und zum Pushen dazu gehört nicht, dass man den Weg von A nach B und dann weiter nach C, also sprich jetzt ein Austria Nachwuchs, dann Young Violets, dann Stripfing und dann als Kampfmannschaft, sondern man kann auch von einem Austria Nachwuchs direkt in die Kampfmannschaft gehen. Und davon bin ich überzeugt, die Spieler beweisen es, weil sie haben Qualität. Da muss man aber auch dem Trainer Helm eine große Auszeichnung geben, nicht? Weil der den Mut hat, in der jetzigen Situation, in der er sich befindet, diese jungen Spieler trotzdem ins kalte Wasser zu stößen. Da muss man einen Hut ziehen. Und ich hoffe, dass die Austria dranbleibt und dass sie da weiter tut, weil ich glaube, dass das alles Buben sind, die aufgrund einer Qualität, die sie haben, am Ende des Tages sie durchsetzen werden. Und da ist auch für die Austria, und dort geht es ja dann auch in die Richtung geht es ja dann, vielleicht irgendwann einmal ein bisschen Geld zu machen.
Maybach und Alexa haben sich mal gedankt. Und ein Spieler, der auch noch zu Geld gemacht werden könnte, ist Gustavo Santos. Wenn man sich den seinen Lebenslauf anschaut, Brasilianer, der irgendwann dann aufgeschlagen ist in Japan, dort in der J-League gespielt hat, dann in der zweiten Liga gespielt hat, dann ist irgendwie Corona gekommen, zurück nach Brasilien, in Brasilien 3-4 Vereine gehabt hat, dann ab nach Vietnam, in Vietnam glaube ich 4-5 Vereine durchgespielt hat und dann hat ihn unser Freund Eric Ori irgendwie entdeckt oder hat einen Tipp gekriegt und hat ihn nach Dornbirn geholt. 13 Spiele, 8 Tore, super. Dann hat ihn Altach geholt, dann war er aber viel verletzt und hat letzte Saison 4 Tore geschossen. Heuer kommt er daher und schießt 5 Tore in die ersten 3 Runden. Sehr auffällig, 2 Abseitstore beim LASK. Also Gustavo Santos ist der Stürmer der Runde. Der Stürmer der Stunde. Was macht denn so spannend und interessant?
Naja, das, was man beim Gustavo Santos schon gesehen hat, das hat man auch in der Vorsaison schon gesehen, also dass er körperlich sehr robust ist. Er ist jetzt nicht der große Stürmer, aber genau das ist es, was er mit im Moment aussieht. Er hat einen tiefen Stand, hat eine extrem schnelle Wendigkeit. Das macht vielen Verteidigern große Probleme. Und das, was halt im Moment ist, er hat halt einen Lauf und jeder Schuss ein Treffer. Weil wenn du halt die Stangen rein, das sind alles Sachen, die können. In der Vorsaison waren es vielleicht Stangen rausgegangen, jetzt gingen Stangen rein. Ich finde, dass er auffällig gut ist. Eric Ori hat damit ein sehr gutes Auge bewiesen. Und man muss das jetzt ausnutzen. Also den Flow, den er jetzt im Moment hat, den sollte er den Alltag ausnutzen. Wenn du heute 5 Goal machst in der Saison, die macht ein und derselbe Spieler, ist aber dann auch natürlich schon zum Nachdenken, dass das der Einzige ist, weil wenn mit denen jetzt was passiert, wer soll dann bei Altach ein Goal machen, nicht? Ich glaube aber auch trotzdem, dass sie dort gut im Trainerteam aufgestellt sind. Ich bricht das immer ab auf die Trainer. Die haben dort mit Roman Wallner einen Co-Trainer, der sich mit Sicherheit für die Offensivleute, also für die Stürmer, kümmert und nachschaut, wo kann ich die verbessern. Und ich glaube auch, dass das dort gemacht wurde. Und von daher haben sie beim Gustavo Santos anscheinend die richtigen Schrauben gefunden und haben nachgestellt. Und jetzt trifft er halt.
Super. Und es ist halt ein Traum, man sieht wieder, wie Fußball funktioniert. Weil wir sind da gesessen nach der ersten Runde und haben gesagt, es brennt der Hut. Wer fliegt zuerst, der Helm oder der Standfest? Die Trainerdiskussion in Rheindorfstein haben sie ausgerufen, Standfest raus, weil Cup-Niederlage in Donaufeld. Ja. Dann zu Hause gegen die WSG verloren und schon hat der Hut brennt. Und jetzt sind sie hinter Salzburg, Rapid und Sturm Vierter in der Tabelle und haben einen Torschützenführenden. Ja,
das ist halt das, was man sehen, nicht? Und so kurzlebig ist der Fußball, nicht? 14 Tage wollten sie ihn noch aus Alltag mit Nosefetzen verjagen und jetzt wollen sie mal Denkmal setzen.
Sehr
und
gut. Heute diskutieren wir über die Schiedsrichter.
Ja,
genau. Das hat sich auch geändert.
Ja, genau. Genau, und da bin ich schon beim nächsten Thema. Dir gratuliere ich zu deinem ersten Sieg in der Landesliga mit dem SV Stockerau. Du hast auch ein extrem hartes Programm gehabt, in einer Woche 3 Topspiele gegen 3 harte Gegner als Aufsteiger. Schiedsrichterleistung in der Landesliga, okay, und wie happy bist du mit dem ersten Sieg?
Schiedsrichterleistung in der Landesliga okay. Das sind die eine oder andere Entscheidung, ist natürlich immer dabei, wo man halt diskutieren kann, aber grundsätzlich sind sie okay. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich nicht dort einen Vierten stehen habe, also das bin ich schon. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, bis auf eine Entscheidung in diese 3 Matches war ich mit allen Entscheidungen von den Schiedsrichtern zufrieden.
Sind das eigentlich normale Landeskaderschiedsrichter oder kann es auch passieren, dass mal von oben einer runterkommt, weil er denkt, das ist ein Schlagerspiel, Erster gegen Zweiter in der Landesliga?
Nein, das kann natürlich schon passieren. Also wir beide waren ja auf der Tribüne und haben zugeschaut, wie Stockerau gegen die Admira
Panthers
gespielt hat. Und da war immerhin der Markus Hameter, der früher mal FIFA-Schiedsrichter und jetzt nach wie vor in der Bundesliga pfeift. Also kann natürlich schon passieren, aber aufgrund der Vielzahl der Spiele wird es nicht allzu oft passieren.
Aber erster Sieg, das heißt, die Mannschaft ist happy und du hast ja gleich ein Schlagerspiel mit Wiener Neustadt wieder vor der Brust, also es hört nicht auf.
Ja, also für uns war mir wichtig, dass wir jetzt ein Anschreiben und dass die Spieler sehen, dass es geht. Das ist wichtig, ist für die Köpfe wichtig, es gibt das Selbstvertrauen. Jetzt kommt der nächste schwere Gegner auf uns zu, aber es wird Woche für Woche schwer für uns. Also wir müssen jede Woche unser Leistungsmaximum abrufen, um in der Liga wirklich auch anzukommen. Wiener Neustadt ist natürlich einer meiner Top-Favoriten auf den Meistertitel in der ersten Landesliga, habe mit dem Max Sachs natürlich einen Spieler drinnen, der Qualität. Extreme Qualität hat, Bundesliga-Erfahrung hat, haben aber noch zwei, drei andere Spieler auch drinnen, die meiner Meinung nach Unterschiedsspieler sein können. Das heißt für uns, wir müssen uns wieder taktisch sehr klug verhalten, wir müssen schauen, dass wir unsere Räume besitzen. Aber ich denke trotzdem, dass dieser Sieg jetzt gegen Zwettl, der auch in dieser Höhe verdient war, uns gut tut. Und jetzt werden wir noch wie in eine Neustadt fahren und nicht dort noch um Punkte abzuliefern, sondern was mitzunehmen.
Ja, wunderbar. Das ist am Freitag um 20 Uhr, spielt der Andi mit der SV Stuckerau in Wiener Neustadt. Wir hoffen, dass die Schiedsrichter, dass wir wieder weniger hören, weil wenn der Schiedsrichter nicht auffällt und es keine Diskussion gibt, dann passt es am besten, dann funktioniert alles und dann ist die Aufregung am geringsten. Wir haben auch eine sehr intensive Woche vor uns mit Champions League Playoff, mit der Europa League Playoff und dann am Freitag natürlich neben der Landesliga Niederösterreich auch zweite Liga und ein großes Wochenende, was Österreich betrifft, mit dem Spiel Austria gegen LASK. Haben Sie eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch mit Andi Ogris.